Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. If you don't agree, you can fuck off.
Herzlich willkommen bei Biophon, dem Podcast für die großen und kleinen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung. Wir wollen in diesem Podcast die Faktenschnipsel zusammentragen und sie mit dahinterliegenden Grundideen und Konzepten verknüpfen. Und das machen auch in dieser Folge für euch Clara, das bin ich.
Und Erik, das bin ich. Hallihallo.
Hallihallo, Hallöchen.
Wir sind angelangt bei Folge Nummer 18.
Das ist richtig, Folge Nummer 18, dann fehlen uns nur noch 2 Folgen zu Folge Nummer 20.
Machen wir da irgendwas Besonderes? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, stimmt, ich weiß nicht. Also ich habe spontan jetzt keine Ideen gehabt, aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Oder vielleicht haben irgendwelche Hörerinnen und Hörer eine Idee, was wir Spezielles machen könnten.
Ja.
Für die 10. Folge haben wir ja diese 10 Dinge gemacht, ne, die man vor 10 Jahren noch nicht wusste oder konnte oder kannte.
Ja, die 20 Dinge wäre jetzt ein bisschen unkreativ.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht, ja, naja, müssen wir
Wobei die 20 Dinge, die man vor 20 Jahren noch nicht wusste, das ist ein bisschen einfacher zu recherchieren. Das sind ja dann auch 20 Jahre.
Ja, das ist, stimmt, das ist dann ja genau die Jahrhundertgrenze. 2000? Ah ja. Aber es ist ein bisschen langweilig, wenn wir das schon wieder machen. Wir können ja nicht bei jeder 10er Folge die 20, 30, 40, 50 Dinge bringen, die wir noch nicht wussten, ne?
Nee, das machen wir nicht. Vielleicht laden wir uns 3, 4 Nobelpreisträger ein, oder?
Ja,
so.
Auf jeden Fall. Eine sehr gute Idee. Ich werde meine Kontakte spielen lassen, da ich ja so viele Nobelpreisträger kenne.
Nee, wir schauen mal. Vielleicht machen wir auch einfach nur eine ganz normale Folge, weil dafür werden wir ja eigentlich gehört, denke ich.
Vielleicht machen wir auch eine ganz normale Folge, genau. Also in der letzten Folge auf jeden Fall haben wir eine ganz normale Folge gemacht. Kannst du dich noch dran erinnern, was ich dir da erzählt habe?
Das war Folge 17 und du hast uns erzählt, dass Menschen Autoreifen ins Wasser schmeißen und damit so tun, als würden sie die Umwelt schützen. Und diese Geschichte hast du uns im Kontext des Themas Korallen erzählt und in dem ging es darum, wie Korallen entstehen, was das eigentlich ist, so eine Koralle, und warum es so wichtig ist, Korallen zu schützen.
Genau, und vor allem die Riffe. Ja, sehr schön, sehr schön. Wobei man dazu sagen muss, es ist ja durchaus so, dass es auch gute Ideen gibt dafür, wie man ein Riff schützen kann, und nicht nur schlechte Ideen, wie die mit den Autoreifen zum Beispiel.
Ja, nur die ist mir tatsächlich am meisten im Gedächtnis geblieben, dass man tatsächlich davon ausgeht, das ist eine gute Idee, Autoreifen in die Meere zu schmeißen. Aber andererseits, gut, du hattest ja gesagt, das war in den 70er Jahren und damals hat man noch ganz andere Dinge ins Wasser geworfen.
Ja, na, die Wege der Menschheit sind unergründlich, in jeglicher Hinsicht wahrscheinlich.
Oh ja.
Und das war auf jeden Fall eine dieser Sackgassen. Ich habe noch eine klitzekleine Richtigstellung zur letzten Folge. Und zwar habe ich dich gefragt, was das giftigste Tier der Welt ist. Und du hattest zuerst gesagt Würfelqualle. Und ich habe dann gesagt, das ist falsch und es sei die Seewespe. Du hattest auch recht, weil die Seewespe ist eine Würfelqualle.
Ha!
Ja!
Cool!
Genau, also falls sich noch andere Hörerinnen und Hörer gewundert haben und sich dachten so, hey, Moment, hat doch das Richtige gesagt hier der Erik. Ja, hat er.
Das ist ja cool.
Ja, naja, habe ich mir auch gedacht, dass sich das freut.
Ja, vor allem, also besser geht's ja gar nicht, ne? Wenn beide recht haben am Ende, das ist das ist so wholesome.
Ja, ach, schön.
Herrlich. Ah. Naja. Die Wege der Menschheit sind unergründlich. Clara, sollen wir in das heutige Thema einsteigen?
Ja, ich würde sagen, wir legen los.
Legen wir los. Das heutige Thema, ich habe den Satz gerade nochmal wiederholt, weil er so ein kleines bisschen dazu passt. Auf das Thema hat mich einer unserer Hörer aufmerksam gemacht, und zwar Luca. Der hat mir eine Studie geschickt und gesagt, hey, wäre das nicht ein schönes Thema? Und ich dachte mir, hey, das ist ein schönes Thema.
Wow, also, sehr gut. Wir fragen hier immer nach Ideen und zum ersten Mal bekommen wir eine. Das freut mich total, richtig gut. Vielen Dank, Luca.
Genau, vielen Dank, Luca. Die Studie, die mir Luca geschickt hat, beziehungsweise ein Artikel über die Studie, das ist eine Studie eines australischen Forscherteams um Metz J. Henneberg. Falls uns dieser Herr hört, Entschuldigung.
einfach nicht, schon mal so vorne draus, Entschuldigung.
Nee, für das Falschaussprechen des Namens, weil ich gehe davon aus, dass er falsch ausgesprochen ist. Und der Herr Henneberg kommt von der Adelaide Medical School der University of Adelaide. Mhm. Und die Studie beschäftigt sich mit einem Blutgefäß des Menschen, und zwar der Arteria mediana. Kennst du die?
Nein, aber Blut ist ja mein Thema quasi.
Na, es geht nicht ganz um Blut. Schade. Die Arterie ist eine Arterie des Unterarms bei Säugetieren. Bei Hunden, Katzen, Pferden und bei anderen Säugetieren ist sie das stärkste Blutgefäß im Unterarm. Bei Menschen ist sie allerdings nur in der Embryonalentwicklung vorhanden. Ah. Aber Menschen gehen ja im Vergleich zu anderen Säugetieren auch aufrecht. Und deswegen benötigt der Unterarm weniger starke Blutversorgung, weil die Muskeln halt weniger stark durchblutet werden müssen. Weshalb sich dieses Gefäß, die Arteria mediana oder auf Deutsch Mittelarterie, beim Menschen meistens bis zur Geburt zurückbildet.
Ah ja.
Bei ganz wenigen Menschen bildet sich diese Arterie allerdings nicht zurück und bleibt bis ins Erwachsenenalter vorhanden. Anfang des 20. Jahrhunderts betraf das etwa 10% der Menschen. Das Autorenteam dieser Studie, von der ich hier gerade spreche, hat bereits 1992 festgestellt, dass der Anteil der Erwachsenen mit dieser Arterie bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auf 30% gestiegen ist.
Okay.
Die aktuelle Studie wurde publiziert im Mai 2020 und stellt diese Entwicklung für Australien fest. Vorher wurde das festgestellt für Afrika. Jetzt ist es auch für Australien festgestellt worden und beschreibt damit, dass es sich um einen möglicherweise wiederkehrenden Trend handelt. Also possible secular trend heißt es in der Studie. Clara, worauf könnte das denn hinweisen? Was ist denn das Stichwort der heutigen Folge? Was denkst du?
Na, rezessive Gene wahrscheinlich oder allgemein, naja, auch ein bisschen Evolution. Also es ist ja, ja, ne? Okay, ja, ich habe recht,
genau.
Hey.
Du hast recht.
Gut.
In der heutigen Folge geht es um Evolution. Mit diesem Thema haben wir uns schon öfter so ein bisschen am Rande beschäftigt. Mhm. Es geht aber heute ganz konkret um die Evolution eines ganz bestimmten Organismus, nämlich des Menschen.
Oh, schön. Ja,
wir werden uns anschauen, wo wir herkommen und wo wir hingehen, wer unsere Vorfahren sind und wohin wir uns entwickeln werden. Und um gleich mal Clickbait zu verhindern und ein kleines bisschen zu spoilern, keine Ahnung, wo wir hingehen werden und wozu wir uns entwickelt werden. Das weiß man einfach nicht. Aber da kommen wir am Ende der Folge nochmal dazu.
Okay, da dürfen wir dann spekulieren, wild. Aber jetzt erstmal zu dem, was wir wissen, ne?
Da dürfen wir ganz wild spekulieren zu dem, was wir wissen. Ach, das ist auch so eine Sache, weil
Ja, no, es ändert sich ja auch alle paar Jubeljahre mal wieder. Weil wir vorher über die 10-Folgen-Folge gesprochen haben, da hatten wir auch ein Thema, das sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt hat. Und zwar das, wo es darum ging, dass sie auf den Philippinen einen weiteren Vorfahren des Homo sapiens ausgegraben haben, den man davor noch nicht kannte.
Homo florensiensis
ja,
oder so?
Ja, genau. Wer es nachhören will, Folge 10.
Folge 10, die 10 Dinge, die wir vor 10 Jahren noch nicht wussten.
Genau.
Gut, wir fangen wie immer ganz vorn an. Und wenn wir über Evolution reden, müssen wir klären, was Evolution eigentlich ist. Wir haben das schon mal geklärt und wir haben diese Frage schon ein paar Mal gestellt und wir haben auch diese Frage ein paar Mal schon beantwortet. Trotzdem, die Grundlagen sind wichtig, deswegen kommt da noch mal ein bisschen was dazu. Also, Evolution ist die Veränderung von Organismen von Generation zu Generation. Wenn Nachkommen eines Organismus entstehen, dann können diese Nachkommen im Vergleich zu ihren Vorfahren leicht, manchmal auch stark, verändert sein. Die biologischen Grundlagen dieser Veränderung, die haben wir schon in ein paar Folgen besprochen. Beispielsweise Folge 2, da ging es um die Giraffenhälse, Folge 3, Dinosaurier, Folge 12, Sex und Folge 14, Axolotl. Ist schon öfters vorgekommen und das liegt, das sind fast alles Folgen von mir, bis auf eine. Also man kann sehen, ich finde Evolution schon ein bisschen toll. Ich würde gerne ein Beispiel aus Folge 2 aufgreifen und zwar das Beispiel der Giraffen. Wir hatten da über Darwin und Lamarck gesprochen. In diesem Beispiel hatten möglicherweise zwei Giraffeneltern irgendwann mal ein Kind mit einem etwas längeren Hals. Dieser längere Hals reicht jetzt aber noch nicht, um diese Veränderung innerhalb der gesamten Population von Giraffen zu behalten. Immerhin Es handelt sich dabei nur um eine einzige Veränderung, die ständig und überall vorkommen kann. Innerhalb einer Population ist diese Veränderung aber in der Regel relativ schnell wieder verschwunden. Trotzdem, wenn sich diese Giraffe mit einem etwas längeren Hals jetzt fortpflanzt, beziehungsweise ist es ja dann noch keine Giraffe, aber dieses Tier mit einem etwas längeren Hals kann sich jetzt fortpflanzen und wenn es das tut, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Merkmal auf die Nachkommen vererbt wird. Diese vererben dann das Merkmal wiederum an ihre Nachkommen und so weiter. Wenn jetzt das Merkmal auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt, dass der Merkmalsträger, also dieses eine Individuum, sich gegenüber der Artgenossen besser fortpflanzen kann, dann kann dieses Individuum das Merkmal an mehr Nachkommen weitergeben, die dann wiederum selbst einen höheren Fortpflanzungserfolg haben und das Merkmal vermehrt weitergeben. Das bedeutet, ein vorteilhaftes Merkmal, was aus welchen Gründen auch immer zu einem höheren Fortpflanzungserfolg führt, kann sich Stück für Stück in der Population weiter verbreiten. In der Regel führt ein Merkmal dann zu einem höheren Fortpflanzungserfolg, wenn das Individuum dadurch, durch dieses Merkmal, an bestimmte Umweltfaktoren besser angepasst ist. Und das nennt man Selektion. Die jeweils herrschenden Umweltfaktoren begünstigen sozusagen über die Zeit eine Veränderung hin zu bestimmten Merkmalen. Und dadurch spricht man von einem Selektionsdruck, der ausgeübt wird. Selektionsdruck kann durch viele Faktoren ausgelöst werden, beispielsweise dadurch, dass ein Organismus, der gern Blätter frisst, durch einen etwas längeren Hals an mehr Blätter rankommt als Artgenossen. Die höher hängenden Blätter können also hier einen Selektionsdruck ausüben. Über viele, viele Generationen können die Organismen selektiert werden, danach wer den längsten Hals hat. Weil derjenige mit längstem Hals kommt an mehr Blätter ran. Genauso können die Pflanzen auf der anderen Seite einen Selektionsdruck haben dadurch, dass ihre Blätter, die tief hängen, immer häufiger gefressen werden. Dadurch werden sich die Pflanzen durchsetzen, die höher hängende Blätter haben. Auch da wird ein Selektionsdruck ausgeübt. Wichtig zu wissen ist, dass diese Veränderungen auf rein zufälligen Veränderungen des Erbguts beruhen und meistens nur sehr, sehr gering sind. Der Hals wird ein ganz kleines bisschen länger. In einer späteren Generation wird dieser etwas längere Hals noch ein kleines Stück länger und so weiter und so fort. Auch größere Veränderungen sind grundsätzlich möglich. Normalerweise ist Evolution aber eine sehr schleichende Sache. Dadurch verändern sich Organismen Stück für Stück, langsam und gemächlich, aber doch fortlaufend. Und irgendwann ist ein Organismus gegenüber der Artgenossen so weit verändert, dass er sich mit den ursprünglichen Artgenossen nicht mehr fortpflanzen kann. Und dann wird nach klassischer Definition von einer neuen Art gesprochen. Ganz so einfach ist die biologische Definition einer Art allerdings nicht. Aber ja, vereinfacht gesagt hilft das vielleicht zu verstehen, wie Arten entstehen und wie biologische Vielfalt entstehen kann.
Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz den Begriff Fitness im evolutiven Sinne definieren, weil ich glaube, der kommt auch relativ oft vor, wenn man darüber spricht. Und vielleicht wäre es ganz gut, das noch mal klarzustellen, oder?
Da komme ich noch dazu.
Ah, ja. Alles klar, okay.
Denn ich will, bevor wir über die Evolution des Menschen sprechen, möchte ich gern vier Dinge klarstellen, die dabei wichtig sind zu verstehen.
Gut.
Nummer eins, diese Veränderungen, von denen wir hier sprechen, die sind zufällig. Die setzen sich durch, wenn sie zu einem höheren Fortpflanzungserfolg führen. Und die setzen sich nicht durch, wenn sie zu einer perfekten Anpassung führen.
Ja.
Da kommt dieser Begriff Survival of the Fittest. Survival of the Fittest ist vollkommener Quatsch, denn dieser Begriff Fitness, der suggeriert, dass Evolution zu einer Höherentwicklung führt und das stimmt einfach nicht. Evolution ja. führt nicht zu einer Höherentwicklung und Evolution strebt nicht nach Perfektion. Vielleicht ein Beispiel dafür, Wale atmen durch Lungen. Wenn man im Wasser lebt, dann ist es keine perfekte Anpassung, alle paar Minuten auftauchen zu müssen, um zu atmen. Das ist eigentlich totaler Käse.
Ja, wer hat sich das ausgedacht? Auch wieder ein guter Beweis gegen einen intelligenten Designer, aber das ist eine andere Diskussion.
Richtig. Ja. Aber ja, mit dieser Anpassung waren die Wale eben ein kleines bisschen besser angepasst als ihre Vorfahren und dadurch haben sich diese Merkmale eben durchgesetzt. Aber Lungen sind keine perfekte Anpassung an ein Leben im Wasser. Das heißt, ja, nicht Survival of the Fittest. Survival of the Fittest ist Blödsinn, sondern höherer Fortpflanzungserfolg, warum auch immer. In der Regel ist dieser höhere Fortpflanzungserfolg durch eine bessere Anpassung bedingt, aber eben eine bessere Anpassung als die anderen, nicht eine perfekte Anpassung.
Ja, das ist vielleicht ganz gut zusammengepasst. Survival oder Überleben des am besten angepassten, naja.
Genau, aber eben nicht Survival of the Fittest. Das ist einfach Quatsch. Nummer zwei, diese Veränderungen passieren langsam, schleichend und Stück für Stück. Ein schönes Beispiel dafür wird gern von Richard Dawkins, den man in unserem Intro hören kann, gebracht. Und das ist die Entwicklung des Auges. Er wird in Interviews und so weiter gern gefragt, aber wie kann denn das sein, wenn es keinen intelligenten Designer gibt, um das mal nochmal aufzugreifen, wie kann dann eine solche Komplexität wie die Komplexität des Auges entstanden sein von jetzt auf sofort? Und seine Antwort ist eigentlich immer die gleiche, nämlich nicht von jetzt auf sofort. Am Anfang entwickelten Organismen eine Möglichkeit, Licht überhaupt erstmal wahrzunehmen, also Sehpigmente und Photorezeptoren. Dadurch hat man schon einen Vorteil. Das ist schon besser, als gar kein Licht wahrnehmen zu können. Der Vorteil kann sein, man kann hell und dunkel unterscheiden. Man kann Schatten von Licht unterscheiden. Man kann Tag und Nacht voneinander unterscheiden. Das ist ja schon mal was. Das ist besser als nichts. Ganz viele Generationen und Arten später wurden diese Photorezeptoren dann durch rein zufällige Veränderungen in kleine Gruben eingebettet. Und dadurch ist es jetzt sogar möglich zu sagen, aus welcher Richtung das Licht kommt, das auf die Rezeptoren trifft. Weil je nachdem, wie tief diese Grube ist, kann das Licht, wenn es auf diesen Rezeptor getroffen ist, nur aus einer ganz bestimmten Richtung gekommen sein, weil durch diese Grube alle anderen Richtungen blockiert werden. Jetzt ist also die Richtung des Lichts möglich zu bestimmen und auch Bewegungen. Also ne, wenn jetzt über mir zum Beispiel ein Raubtier schwimmt, ein großes Raubtier, dann kann ich das Raubtier jetzt sehen und kann sehen, in welche Richtung das schwimmt. Das ist ein Vorteil.
Ja, definitiv.
Über ganz viele Generationen wird diese Grube jetzt langsam verschlossen, sodass nur ein ganz kleines Loch als Öffnung übrig bleibt. Das funktioniert jetzt wie so eine Lochkamera, die jetzt schon scharfe Bilder erzeugen kann. Das kennt man irgendwie. Man nimmt so eine Kiste, macht ein kleines Loch rein und packt hinten irgendwie eine Leinwand drauf. Dann kann man damit Bilder erzeugen, die meistens auf dem Kopf stehen und nicht besonders hell sind, aber man kann damit scharfe Bilder erzeugen. Dadurch, dass dieses Loch sehr, sehr klein ist, kommt allerdings nur wenig Licht rein. Das Bild ist also sehr dunkel und dieses Problem kann man lösen, indem man eine Linse entwickelt, die das Licht sammelt. Und genau das ist beim Auge passiert. Und so ist über viele, viele, viele Generationen und winzigste Veränderungen, bei der jede Veränderung eine kleine Verbesserung der vorherigen Version darstellt, ein komplexes Gebilde wie das Auge entstanden. Also es dauert und es geht langsam. Die Nummer drei, die ich gern klarstellen möchte, ist, die Arten, die auf dem Wege der Evolution entstanden sind, die sind möglicherweise weg, aber die müssen nicht unbedingt weg sein. Wieder das Beispiel Auge. Es gibt Arten, die haben nur Photorezeptoren auf einer flachen Oberfläche, wie zum Beispiel das Augentierchen. Die können nicht sehr viel mehr als Licht wahrnehmen. Es gibt Arten, die haben eine Sehgrube mit Photorezeptoren drin. Es gibt Arten, die haben ein Auge ohne Linse. Bestimmte Garnelenarten beispielsweise haben so ein Auge auf dem Rücken. Und diese Arten leben teilweise heute noch. Nur weil ein Tier einen etwas längeren Hals hat als seine Vorfahren, heißt das nicht, dass die Vorfahren zwangsläufig ausgestorben sind. Manche sterben aus, manche aber eben auch nicht. Manche Entwicklungen der Evolution sind auch sogenannte evolutionäre Sackgassen und führen auf jeden Fall zum Aussterben. Aber ebenso ist das Aussterben von Arten eine relativ normale Sache, weil sich Umweltfaktoren nun mal ändern. Wichtig ist aber, dass die Arten, die sozusagen die Zwischenformen sind, dass die noch da sein können, aber eben nicht noch da sein müssen. Die vierte Sache, die ich klarstellen möchte, ist, dass eine Art sich nicht immer nur zu einer einzigen anderen Art entwickeln kann. Wenn man es runterbricht, dann ist das Leben auf der Erde von einem einzigen Organismus aus entstanden. Und dieser gemeinsame Vorfahr allen Lebens, der heißt letzter gemeinsamer Vorfahr auf Englisch Last Universal Common Ancestor, abgekürzt LUCA.
Ha, wirklich, das ist ja schön.
Und LUCA, der Last Universal Common Ancestor, der ist ausgestorben wahrscheinlich. Und einige Merkmale, die LUCA besessen hat, die könnten im Laufe der Evolution wieder verschwunden sein oder die werden mit Sicherheit im Laufe der Evolution wieder verschwunden sein. Aber da sich alle Organismen aus diesem Organismus entwickelt haben, gibt es eben einige Merkmale, die alles Leben auf der Erde gemeinsam hat. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür?
Naja, also grundsätzliche Dinge zum Zellaufbau zum Beispiel. Also, dass wir alle irgendwie auf erstens Kohlenstoffverbindungen basieren, dass wir so eine gewisse Lipidmembran haben in irgendeiner Form. Also auch Pflanzen, die ja Zellwände haben, haben ja durchaus auch Zellmembranen, die aus den gleichen Bausteinen aufgebaut sind. Viele Stoffwechselfunktionen tatsächlich sind gleich. ATP als Energie in der Zelle ist eigentlich universell. Ja. Also ja, wenn man auf kleiner molekularer Ebene in die Zellfunktion reinschaut, dann findet man da einiges, glaube ich.
Genau, DNA. Ja. Jedes Lebewesen basiert auf DNA.
Zu offensichtlich DNA.
Und das zeigt, dass Luca bereits DNA benutzt hat. Wichtig zu wissen ist aber, das ist der Vorfahr allen Lebens. Genauso gibt es einen Vorfahren aller Säugetiere, der Merkmale hat, die man heute in allen Säugetieren findet. Aus diesem Vorfahren der Säugetiere haben sich ja verschiedene Säugetiere entwickelt, nicht nur einer. Und genauso gibt es eben auch einen gemeinsamen Vorfahren, der die Giraffen und andere Tiere hervorgebracht hat. Ich habe das Beispiel mal rausgesucht. In diesem konkreten Beispiel heißt der gemeinsame Vorfahr Cantumerix. Mhm. Und der ist ausgestorben. Und aus Cantumerix haben sich nicht nur Giraffen entwickelt, sondern über mehrere Zwischenstationen beispielsweise auch die heutigen Okapis, die mit Giraffen relativ eng verwandt sind. Die haben einen gemeinsamen Vorfahren. Das heißt aber nicht, dass sich Giraffen aus Okapis entwickelt haben. Genau. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, dass ich mich aus meinem Bruder entwickelt habe. Und das, ja, das mag vielleicht erstmal merkwürdig klingen. Allerdings, das im Hinterkopf zu behalten, ist durchaus wichtig für die Evolution des Menschen. Denn es wird gern die Frage gestellt, wenn sich Menschen aus Affen entwickelt haben, warum gibt es dann noch Affen? Diese Frage ist schon falsch gestellt, denn Menschen haben sich nicht aus den heute lebenden Affen entwickelt, sondern die haben mit den heute lebenden Affen einen gemeinsamen Vorfahren. Ganz genau so, wie ich mit meinem Bruder einen gemeinsamen Vorfahren habe und mich nicht aus meinem Bruder entwickelt habe.
Das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, diese Geschwisteranalogie, weil die Frage kommt wirklich oft und man verfängt sich dann ja dann doch recht schnell in Erklärungen, die dann zu kompliziert werden. Aber das mit den Geschwistern, das gefällt mir, das ist gut, das werde ich mir merken.
Ja, man könnte auch fragen, wenn ich mich aus meinem Bruder entwickelt habe, warum gibt es meinen Bruder dann noch?
Ja, das könnte man auch fragen, stimmt. Aber das ist halt wieder die falsch rumgestellte Frage, ne? Also, ja.
Das ist auf so vielen Ebenen vollkommen falsch, ja. Und vollkommener Blödsinn. Aber ja, das ist genau die Frage, die man bekommt, wenn man gefragt wird, warum es dann noch Affen gibt, wenn der Mensch sich aus Affen entwickelt hat. Ja. Gut, also auch die heute lebenden Affen und der Mensch haben offensichtlich gemeinsame Vorfahren. Und da sie diesen gemeinsamen Vorfahren haben, haben sie Merkmale geerbt, die sie miteinander gemeinsam haben und die aus diesem Vorfahren stammen. Gut. Wir haben jetzt relativ viel über die Grundlagen der Evolution geredet, die meiner Ansicht nach sehr wichtig zu verstehen sind. Aber um niemanden unnötig auf die Folter zu spannen, reden wir vielleicht mal ganz konkret über Menschen.
Reden wir über uns, endlich.
Reden wir über uns. Clara, was ist denn ein Mensch?
Ein Mensch ist, also lateinisch Homo sapiens sapiens, ein Säugetier, ein Plazentatier. Innerhalb der Säugetiere, ein Primat, ein Menschenaffe, Primat ist das gleiche wie Menschenaffe, ja, und dann ein, Homo sapiens.
Cool, also wir können zumindest schon mal feststellen, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Nee. Diese Frage, was ist ein Mensch, ist wahnsinnig komplex. Ich kann zumindest schon mal sagen, Primat ist nicht das gleiche wie Menschenaffe. Kommen wir gleich dazu.
Naja.
Der Mensch ist zumindest einmal eine Art Lebewesen, die in der Lage ist, sich das eigene Dasein zu reflektieren und zu untersuchen und zu kommunizieren.
Naja, auf der philosophischen Ebene wolltest du es beantwortet haben, alles klar.
Der Mensch, der hat ein Bewusstsein entwickelt über sich selbst und über die Natur und dadurch kann der Mensch Fragen stellen und nach Antworten auf diese Fragen suchen, beispielsweise Fragen über die eigene Existenz und über Zusammenhänge in der Natur. Daher vielleicht erstmal die rein biologische Einordnung, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Um die Zusammenhänge der Natur sichtbar zu machen, fasst der Mensch Organismen gern in Gruppen zusammen, die auf gemeinsamen Merkmalen der jeweiligen Gruppenmitglieder basieren. Innerhalb dieser Gruppen gehört der Mensch zu den Eukaryoten, das sind Lebewesen mit Zellkernen, und innerhalb dieser zählt er zu den Tieren, genauer gesagt zu den Wirbeltieren. Innerhalb der Wirbeltiere gibt es dann noch die Landwirbeltiere, die Tetrapoden, zu denen er gehört. Ganz genau gehört der Mensch zu den Säugetieren. Innerhalb der Säugetiere gehört der Mensch zu den Primaten, zu denen die Affen gehören, nicht nur die Affen, aber auch die Affen. Und an dieser Stelle macht das schon mal Sinn, gemeinsame Merkmale aller Primaten zu nennen. Alle Primaten haben beispielsweise, bis auf den Menschen, der ist die einzige Ausnahme, einen opponierbaren großen Zeh. Also ähnlich wie der Mensch Daumen und Zeigefinger und Daumen und alle anderen Finger einander gegenüberstellen kann, können das alle anderen Primaten mit ihrem Zeh. Primaten haben keine Krallen, sondern stattdessen Nägel an Zehen und Fingern. Von den Hinterbeinen wird die Fortbewegung der Primaten dominiert. Der Geruchssinn ist umspezialisiert. Mhm. Einen hochentwickelten Sehsinn haben alle Primaten und eine geringe Anzahl von Nachkommen pro Weibchen ist auch eine Gemeinsamkeit aller Primaten.
Das genauso hatten wir wie schon mal, die K-Strategen.
Care.
Ja, kümmern. Nee, Kümmerstrategie.
Kümmern, hatten wir gesagt.
Genau.
Folge, keine Ahnung, Axolotl, die Axolotl-Folge.
Axolotl-Folge,
ja. Große Gehirne ist auch eine Gemeinsamkeit der Primaten. Und wie alle Säugetiere haben Primaten zudem Fell und Milchdrüsen. Viele Primaten haben einen Schwanz. Es gibt also auch innerhalb der Primaten noch relativ viele Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern. Zu den Primaten gehören beispielsweise Makaken, Lemuren, Mausmakis, Klammeraffen, alles nahe Verwandte der Menschen. Und innerhalb der Primaten werden vier rezent heißt heute lebende Gattungen in die Gruppe der Menschenaffen zusammengefasst.
Naja, da ist es. Okay.
Kriegst du die zusammen? Die Gruppe der Menschenaffen? Vier
das
Stück?
Das schaffe ich, glaube ich. Gorillas, Schimpansen,
ja.
Bonobos und wir.
Nein.
Nicht?
Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans.
Ah, Orang-Utans, ja natürlich, Orang-Utans, die meinte ich, genau.
Und die Gattung Homo.
Die Bonobos sind auch eine Gruppe innerhalb der Schimpansen, glaube ich. Die gehören eng zusammen.
Das kann sein.
Das, ja.
Ja. Die Gruppe der Gibbons übrigens gehört nicht dazu. Die gehören wiederum mit den Menschenaffen zusammen in eine Gruppe, die man Menschenartige nennt. Die nennt man auch kleine Menschenaffen, während die vier Gattungen, die wir gerade hatten, die großen Menschenaffen sind. Menschenaffen sind weltweit verbreitet. Das liegt allerdings ausschließlich am Menschen. Die anderen Menschenaffen gibt es nur in tropischen und subtropischen Regionen. Und bis auf den Menschen sind Menschenaffen zum Teil stark gefährdet. Merkmale der Menschenaffen sind beispielsweise, dass die vorderen Gliedmaßen länger sind als die hinteren. Ausnahme ist der Mensch und der Gibbon, weil kein Menschenaffe. Und damit eigentlich nicht wirklich eine Ausnahme. Ein großes Gehirn und ein rundlicher Schädel ist auch ein gemeinsames Merkmal der Menschenaffen. Die meisten Merkmale, die zu dieser Klassifikation führen, sind aber phylogenetisch. Das heißt, die basieren auf molekularbiologischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden und eher nicht auf Dingen, die man sehen kann. Innerhalb der Menschenaffen ist der Mensch der einzige lebende Vertreter der Gattung Homo. Merkmale, die die Gattung Homo von anderen Primaten abgrenzen, sind zum Beispiel der aufrechte Gang, die Hand, die nicht mehr zur Fortbewegung dient, sondern zum Greifen, die Arme, die kürzer sind als die Beine, als Folgen des aufrechten Ganges auch eine doppelt S-förmige Wirbelsäule, ein Gehirn, das im Verhältnis zur Körpergröße viel größer ist als bei anderen Menschenaffen. Das Gesicht ist flacher, die Schnauze steht nicht mehr ganz so hervor. Der Schädel ist ganz charakteristisch geformt und die Stirn ist relativ hoch, was an der Größenzunahme des Gehirns liegt. Im Vergleich zu anderen Säugetieren hat der Mensch zudem kein dichtes Fell und muss seine Körperwärme irgendwie anders regulieren. Das tut er durch zum Beispiel Schwitzen zur Wärmeabfuhr, hat er die Fähigkeit des Schwitzens entwickelt. Schwitzen können andere Tiere grundsätzlich auch, aber kein anderer Primat hat so viele Schweißdrüsen wie der Mensch. Ohne Fell kühlt der Mensch allerdings relativ schnell aus. Entwicklung von Behausung und Kleidung und die Nutzung des Feuers ermöglichen trotzdem eine weltweite Ausbreitung und sind sozusagen eine Möglichkeit der Temperaturregulierung in die andere Richtung. Der Mensch ist zudem eines der langlebigsten Tiere der Erde, auf jeden Fall der langlebigste Primat. Es gibt noch ein paar andere Tiere, die ein bisschen länger leben, die gehören aber nicht zu den Primaten. Neben den genetischen Anlagen ist dafür vor allem die Kultur des Menschen, also die Ernährung, die Hygiene und zum Beispiel die Medizin verantwortlich. Viele Merkmale des Menschen sind allerdings bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass die auch unseren Hörerinnen bekannt sind. Über die Länge von Schwangerschaften, über die Fortpflanzung und die Ernährung des Menschen will ich vielleicht zugunsten der Evolution des Menschen nicht unbedingt sprechen. Es geht ja eigentlich vielmehr darum zu beleuchten, wo der Mensch herkommt und wie er sich entwickelt hat. Mhm. Also reden wir vielleicht lieber darüber.
Ja, wer wir sind, wissen wir selber ganz gut im Moment. Also man muss sich ja nur selber anschauen. Dann hat man die Merkmale auf einen Blick.
Richtig. Ich habe im Zuge der Recherche auch beispielsweise gelesen, dass das auch Carl von Linné so gesehen hat. Das ist derjenige, dem wir den Namen Homo sapiens zu verdanken haben. Mhm. Der hat wohl in seinen Büchern mehr oder weniger auch geschrieben, naja, weiß ja selber, was ein Mensch ist. Also muss ich da jetzt nicht groß drüber reden.
Guter Mann.
Wir sind also in guter Gesellschaft.
Guter Homo sapiens, möchte ich sagen.
Okay. Wo kommt der Mensch also her? Die Fragen, die ich im Folgenden ein bisschen beantworten möchte, sind die Frage nach dem Wie, die Frage nach dem Wann und die Frage nach dem Wo.
Okay.
Für das Wie haben wir schon ein kleines bisschen Vorarbeit geleistet. Die Antwort auf die Frage nach dem Wie ist Evolution. Kurz gefasst, Luca hat sich zu Bakterien und Archaeen entwickelt. Die wiederum haben die Eukaryoten hervorgebracht. Innerhalb der Eukaryoten, ganz stark vereinfacht, haben sich beispielsweise Protisten, das sind so kleine Einzeller, Pflanzen, Pilze und die Tiere entwickelt. Wer die ersten Tiere der Erde waren, zumindest die ersten vielzelligen Tiere der Erde, das ist nicht so richtig bekannt, das weiß man nicht so genau. Möglicherweise waren die ersten vielzelligen Tiere, auf schlau nennt man die Metazoa, Vertreter der sogenannten Ediacara-Fauna, die vor etwa 580 Millionen Jahren gelebt hat. Da gibt es ganz merkwürdige Fossilien, die eigentlich eher so aussehen, als könnten sie genauso gut zu den Pilzen gehören. Einige Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass sie eher zu den Pilzen gehören. Ja, jedenfalls, die hat man im Ediacara-Gebiet gefunden. Ich kann ja gerade gar nicht so richtig sagen, wo das ist. Jedenfalls ja, vor etwa 580 Millionen Jahren möglicherweise die ersten Vertreter der Metazoen. Irgendwann im Kambrium vor etwa 500 Millionen Jahren traten dann die ersten Wirbeltiere auf den Plan. Zunächst mal ohne Kiefer, das sind die sogenannten Kieferlosen. Allerdings ist das ein paraphyletisches Taxon. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, da verweise ich gern auf Folge Nummer 3, da haben wir darüber schon mal ein bisschen gesprochen.
Ja, stimmt.
Die haben dann einen Kiefer entwickelt und die Haie und Rochen und dann die Fische hervorgebracht. Die wiederum haben irgendwann Lungen entwickelt und sind teilweise an Land gegangen. So sind die Amphibien entstanden. Die Amphibien haben ein Amnion entwickelt. Das ist so eine Eihülle mit Amnionflüssigkeit drin. Viele kennen das als Fruchtwasser. Und dieses Amnion ermöglichte dann die vom Wasser unabhängige Fortpflanzung, indem man Eier an Land legen konnte. So sind die Reptilien entstanden. Aus diesen Tieren haben sich dann einerseits die heute lebenden Vögel entwickelt, wie auch die heute lebenden Reptilien und andererseits eben auch die Säugetiere durch die evolutionäre Erfindung von Milchdrüsen, Haaren und anderen Merkmalen, die die Säugetiere so gemeinsam haben. Wir sind also bei den Säugetieren angekommen, durch meine kleine, sehr stark vereinfachte Reise durch die Evolution der Tiere. Ja. Und sind damit gar nicht mal so weit entfernt von den Primaten. Wann die Primaten jetzt genau auf den Plan getreten sind, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Datenlage anhand von Fossilien eher dünn ist. Man bedient sich dadurch einer Methode der sogenannten molekularen Uhr. Weißt du noch, was das ist, Clara?
Ja, grob. oh Gott, wie war denn das nochmal? Es hat was mit RNA zu tun auf jeden Fall und mit einer bestimmten Art von RNA-Spezies. Aber ich krieg's nicht mehr genau.
Ja, so genau brauchen wir es gar nicht.
Ja, okay.
Eigentlich reicht das ja, wenn man weiß, dass man relativ gut und genau berechnen kann, wie häufig Mutationen im Genom auftreten. Naja. Beim Menschen sind relativ normal 50 Mutationen im Genom pro Generation. Das heißt, Clara, dein Genom hat etwa 50 Veränderungen, die man im Genom deiner Eltern nicht findet. Das ist nicht schlimm, das ist bei mir auch so.
Wir sehen ja auch anders aus als unsere Eltern, also irgendwas muss da anders sein.
Richtig. Man kann die Genome verschiedener verwandter Arten jetzt miteinander vergleichen und anhand dieser molekularen Uhr berechnen, wann sich diese Arten im Laufe der Evolution voneinander getrennt haben. Man sagt, okay, so und so viele Mutationen pro Generation und man weiß, wie lang die Generationszeit ungefähr ist, beim Menschen etwa 25 Jahre. Und wenn man jetzt also rausfindet, wie hoch die Veränderungsrate sozusagen ist, nee, die Veränderungsrate kennt man, aber wenn man jetzt rausfindet, wie viele Veränderungen es gibt, kann man ungefähr berechnen, wann sich diese beiden Arten voneinander getrennt haben. Für die Primaten ist das in verschiedenen Studien gemacht worden. Eine Studie von 2007 kommt zum Ergebnis, dass sich die Altweltaffen, das ist eine Gruppe innerhalb der Primaten, vor etwa 23 Millionen Jahren in die Meerkatzen verwandten. Dazu gehören die Meerkatzen, die Paviane und die Makaken und die menschenartigen Hominidea aufgetrennt haben. Die zeitliche Datierung ist schwierig, als gesichert gilt aber die Abfolge dieser Aufspaltungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Menschenartigen irgendwann vor 23 bis 16 Millionen Jahren entstanden sind.
Es ist immer super schwierig mit diesen Millionen von Jahren. Wir können ja vielleicht mal als grobe Einordnung, ich weiß nicht, haben die Dinosaurier noch gelebt zu dem Zeitpunkt?
Nein, die Dinosaurier sind vor etwa 65, 66 genau. Millionen Jahren ausgestorben.
Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die ersten Säugetiere auftraten, gab es durchaus noch welche, oder?
Ja. Weißt du das? Also ja. Säugetiere und Dinosaurier haben definitiv miteinander gelebt, ähnlich wie Vögel und Dinosaurier. Mhm. Die Säugetiere haben das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Gut, also menschenartige Hominidae vor etwa 23 bis 16 Millionen Jahren. Wie geht es jetzt mit diesen Menschenartigen weiter? Wir hatten ja gesagt, dass die Gibbons nicht zu den Menschenaffen gehören. Die Menschenaffen und die Gibbons bilden ja zusammen die Gruppe der Menschenartigen, zumindest heute. Die Menschenaffen und die Gibbons haben sich vor ungefähr 15 bis 18 Millionen Jahren voneinander getrennt. Wir befinden uns hier im Zeitalter des Miozäns in Ostafrika. Zu dieser Zeit begann die Tierwelt, sich so ein kleines bisschen der heutigen Tierwelt anzugleichen. Auf anderen Kontinenten entwickelten sich beispielsweise die Vorfahren der Wölfe, der Katzen, der Pferde, der Hirsche und der Kamele. Riesige flugunfähige Vögel lebten in Südamerika und in Australien und auch die Rüsseltiere entwickelten sich relativ schnell, besonders die Gomptotheridae florierten zu dieser Zeit. Das sind Tiere mit vier Stoßzähnen, die eng mit den heutigen Verwandten, Elefanten verwandt sind. Der Weg der Menschenartigen ist nicht leicht zu rekonstruieren, weil man sich auf DNA-Analysen und sehr spärlich vorhandene Fossilien verlassen muss. Zu dieser Zeit lebte, nicht ganz unumstritten, ein Tier namens Proconsul, der Namensgeber für die Überfamilie der Proconsulartigen ist und die wird als sehr artenreich und sehr vielfältig beschrieben. Es handelt sich dabei um einen baumbewohnenden Affen, der in tropischen Regenwäldern vorkam und einigen Autoren zufolge der Vorfahr der heutigen Menschenaffen ist. Mhm. Vor 17 bis 14 Millionen Jahren, also wieder eine schöne Jahreszahl, davon kommen noch ein paar, kam es dann zu Klimaveränderungen in Afrika, auch davon kommen noch ein paar. Es wurde trockener, worauf sich die Artenvielfalt innerhalb der Proconsul-Artigen deutlich verringerte. Ebenfalls passten sich die Tiere an eine veränderte und härtere Nahrung an, indem sie zum Beispiel kräftige Kiefer entwickelten. Auch das werden wir nochmal kennenlernen. Das liegt zum Beispiel daran, dass wenn es wärmer wird, dann gibt es weniger Regenfälle. Wenn es weniger Regenfälle gibt, dann gibt es mehr Savannen. Und in Savannen braucht man stärkere Kiefer, weil da harte, hartfaserige Nahrung dominiert. Vor etwa 16 Millionen Jahren wurden zudem erstmals Gebiete außerhalb von Afrika besiedelt, namentlich Europa und Asien. Das heißt, die Menschenartigen bzw. die Menschenaffen lebten jetzt auch in Asien. In Asien trennten sich beispielsweise der Orang-Utan vom Rest der Menschenaffen. Die Artenvielfalt nahm wieder ein kleines bisschen zu. Es entstanden viele weitere Arten und vor 9,6 Millionen Jahren gab es wieder massive Klimaveränderungen, die vor allem einen Einfluss auf die Pflanzenwelt hatten und somit auch zum Aussterben aller Menschenartigen in Europa führten. In Asien haben diese Veränderungen die meisten Menschenartigen ebenfalls dahin gerafft. Die einzigen, die überlebt haben, sind die, die heute noch überleben, namentlich die Orang-Utans und die Gibbons.
Was hat sich denn da verändert zu der Zeit? Also sind die Pflanzen irgendwie alle reihenweise ausgestorben, auf denen die Nahrung der Menschenartigen beruhte?
So ungefähr, ja. Also ja, okay. Es sind halt Klimaveränderungen hin zum eher trockenen und warmen, soweit ich weiß.
Naja.
Das nennt man die sogenannte Valesium-Krise.
Also dasselbe, was in Afrika auch passiert ist, ein paar Millionen Jahre früher quasi.
Mehr oder weniger. Das passiert auch noch ein paar Mal. Also und das führt okay. eigentlich fast immer zu massiven Veränderungen und zu Aussterben und so weiter und so fort. Mhm. Das ist halt nun mal so, liebe Leute.
Ja.
Klimaveränderungen
genau.
führen zu Aussterben.
Ist nicht so cool.
Nee, ist nicht so cool. Gut, also wir waren jetzt in Asien und in Europa. In Afrika ist diese Valesium-Krise natürlich nicht spurlos vorbeigezogen. Trotzdem haben sich die Menschenartigen in Afrika weiterentwickelt und haben weitere Arten ausgebildet. Dort trennten sich vor etwa 8 bis 6 Millionen Jahren, wir kommen uns also schon ein kleines Stück näher, die Schimpansen und die Gorillas von einer neu entstehenden Gruppe von Affen, und zwar den sogenannten Hominini. Ja, es sind viele Is, aber so heißen die nun mal. Hominini, ja, sind eine Gruppe innerhalb der Menschenaffen, die fast vollständig ausgestorben ist. Zu ihr gehören zum Beispiel die Gattungen Paranthropus, Australopithecus, möglicherweise auch Gattungen wie Sahelanthropus, Ororin oder Ardipithecus. Schwierige Namen.
Taxonomie ist was Tolles. Die Namen sind großartig.
Die Homininini, die weisen jetzt eine gemeinsame Merkmalsgruppe auf, die vor allem auf ein ganz zentrales Merkmal zurückgehen, dass diese Gruppe wesentlich von den engsten Verwandten, den Schimpansen, dieser Gruppe unterscheidet. Clara, welches ist das? Welches zentrale Merkmal, das die Homininini von den Schimpansen unterscheidet?
Puh. Da gibt es ja eigentlich einige. Also
da gibt es ein ganz zentrales, auf das fast alle anderen zurückgeführt werden können.
Das geht's auch nicht. Dass das Gehirn größer wird oder dass man besser in Gruppen zusammenarbeiten kann?
Nee. Es gibt ein, was er unterscheidet,
ach so,
denn
der
einen Menschen
von, na, der aufrechte Gang. Okay, gut. Da stand ich aufrecht mal kurz auf meinem Schlauch. Der aufrechte Gang, natürlich, klar. Das
der
andere kommt
Gang.
Noch weiter down the line, ja. So weit sind wir noch nicht.
Genau, der aufrechte Gang, der bedingt unter anderem veränderte hintere Extremitäten, kräftigere hintere Extremitäten, den Verlust der Opponierbarkeit des großen Zehs, brauchen wir jetzt nicht mehr, wenn wir auf unseren Zehen laufen. Die Umgestaltung der Füße zum Laufen, die Umgestaltung des Beckens hin zu einem etwas kräftigeren Becken, die Umgestaltung der Hände zum Greifen anstatt zum Klettern. Und mit der Abspaltung der Hominini von den Schimpansen begann ein Prozess, den man als Hominisation oder Anthropogenese bezeichnet.
Menschwerdung auf Trial.
Genau.
Ja.
Das ist der Prozess der Menschenwerdung, also der Prozess der Ausbildung der typischen Merkmale eines modernen Menschen, namentlich des aufrechten Ganges, der Vergrößerung des Gehirns, der Anpassung des Gebisses, der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten und damit einhergehend auch die Entwicklung der kulturellen und sozialen Fähigkeiten. Und auf dem Weg zum Menschen, zum modernen Menschen, sind eine ganze Menge Arten entstanden, die Vorfahren des heutigen modernen Menschen sind. Und die haben alle bestimmte Merkmale herausgebildet, die man bis heute bei uns findet. Alle dieser Arten, bis auf eine, sind ausgestorben und wir werden trotzdem einige von denen mal kennenlernen. Beginnen wir vielleicht mal mit Sahelanthropus, Ororin und Ardipithecus. Das sind alles sehr frühe Menschenarten, die datiert werden auf etwa 7 bis 4 Millionen Jahre. Wir kommen also immer näher ran. Allesamt in Afrika gefunden, auf dem Gebiet des heutigen Tschad sowie auf dem Gebiet des heutigen Äthiopiens. Allesamt aufrechtgehend, teilweise allerdings noch mit sehr langen vorderen Gliedmaßen. Größtenteils waren diese Frühmenschen sozusagen Baumbewohner, aber eine aufrechte Fortbewegung war möglich. Eine sehr aktuelle Studie sagt, dass Ardipithecus sich hängend im Geäst der Bäume fortbewegt hat. Und diese Erkenntnisse sind beispielsweise wichtig für die Rekonstruktion des Lebensraums der frühen Menschen. Anhand von fossilen Funden und solcher Studien und Begleitfunden wie der Flora dieser Zeit und anderer Wirbeltiere kann geschlussfolgert werden, dass der Lebensraum dieser frühen Menschen eben nicht die Savanne war und die Menschen den aufrechten Gang entwickelt haben, um im hohen Gras einen Vorteil zu haben, sondern diese frühen Menschen stattdessen im Wald gelebt haben und trotzdem bereits aufrecht gehen konnten. Dass der aufrechte Gang für mehr Überblick in der Savanne entwickelt wurde, das stammt daher, dass die meisten fossilen Funde der frühen Menschen in Savannengebieten gefunden wurden. Mit dem Voranschreiten der Forschung wird diese sogenannte Savannenhypothese aber mehr und mehr widerlegt und Funde wie Ardipithecus zeigen, dass der aufrechte Gang zuerst entwickelt wurde und dann durchaus hilfreich war, als ungefähr 2 Millionen Jahre später tatsächlich die Savanne besiedelt wurde.
Ist ja auch eigentlich logisch, ne? Wenn man sich überlegt, das ist ja eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass du in der Savanne überlebst. Und wenn du quasi erst in die Savanne ziehst und dich dann erst auf die Hinterläufe stellst, langsam, dann ist das ja eigentlich unlogisch, so gesehen.
Richtig, ja. Naja, und ich meine, warum sich der aufrechte Gang entwickelt hat, ist auch eigentlich klar. Es ist halt auch von Vorteil, weil du musst dich ja auch im Wald von Baum zu Baum bewegen und dann kannst du da hochklettern und dann kannst du da rumklettern und so weiter. Aber zwischen den Bäumen ist Boden und da ist es halt von Vorteil, wenn man da schnell und mit viel Überblick von Baum zu Baum sprinten kann sozusagen. Aber ja, man kann festhalten, der aufrechte Gang wurde nach heutigen Erkenntnissen zuerst entwickelt und dann die Savanne besiedelt und nicht andersrum.
Okay.
Eine weitere Art, die allerdings relativ gut bekannt ist, bei den gerade genannten Arten ist man sich noch nicht mal so sicher, ob das wirklich Vorfahren des Menschen sind, ob die wirklich da reingehören oder nicht. Bei einer weiß man das aber ganz genau und das ist die Gattung Australopithecus. Eine relativ gut bekannte Gattung der frühen Menschen. Ein besonders bekanntes fossiles Exemplar ist Lucy. Lucy ist ein Teilskelett eines weiblichen Individuums von Australopithecus afarensis, gefunden 1974 in Äthiopien und datiert auf etwa vor 3,2 Millionen Jahren. Ganz hervorragend erhalten, weil Lucy, das Individuum, wahrscheinlich am Ufer eines Sees von Schlamm bedeckt wurde und dadurch nicht von Raubtieren zerstört werden konnte. Bei Lucy wurde entdeckt, dass die Beinknochen weniger stark ausgebildet sind als die Armknochen und das weist darauf hin, dass Lucy, wie auch andere Vertreter der Gattung Australopithecus, wahrscheinlich mehr auf Bäumen geklettert sind, als auf dem Boden rumgelaufen sind. Dass Australopithecus aufrecht ging, gilt aber anhand vieler, vieler weiterer Funde als absolut gesichert. Vor 2,5 Millionen Jahren gab es, wieder einmal, Clara, was denkst du, was es da gegeben haben wird?
Eine Klimaveränderung und ein Pflanzensterben und somit haben sich dann die Menschen wieder andere Nahrungsquellen suchen müssen und manche haben es geschafft und manche nicht. Wahrscheinlich sowas in der Art, oder?
In die Richtung geht's. Ja. Es gab eine Klimaveränderung, die führt zu einer Versteppung der Lebensräume des frühen Menschen. Jetzt haben wir also wirklich Steppen und zunehmend Savannen. Wie schon gesagt, in Savannen gibt's mehr Nahrung mit harten Fasern und dadurch hat sich eine weitere Gruppe von Menschen entwickelt, die sich insbesondere durch eine extrem starke Kaumuskulatur und sehr stark ausgebildete Backenzähne auszeichnet und diese Gattung wird als Paranthropus bezeichnet. Für diese Gattung von Menschen ist zudem auch die erste Benutzung von Werkzeugen belegt, allerdings wird Paranthropus immer noch als Untergruppe von Australopithecus angesehen. Aus weiteren Arten von Australopithecus haben sich ebenfalls ungefähr in dieser Zeit, ebenfalls nicht ganz unbeeinflusst wahrscheinlich von diesen Klimaveränderungen, weitere Tiere entwickelt, die jetzt zu einer Art, zu einer Gattung gehören, die nicht mehr auf Bäumen klettert, wesentlich größer ist als Australopithecus, kleinere Kiefer und Zähne hat, dafür aber ein größeres Gehirn. Von welcher Gattung könnte ich denn sprechen, Clara?
Jetzt sind wir jetzt bei Homo? Sind wir jetzt bei der Gattung? Ja, alles klar.
Wir sind jetzt bei Homo.
Das sind jetzt die Gesellen, die Denkschmalz mitgebracht haben und die auch angefangen haben, Feuer zu machen, solche Geschichten. Sind wir schon da?
Da sind wir schon.
Aha,
ganz genau.
Endlich.
Wir sind bei der Gattung Homo angelangt, die sich aus Australopithecus entwickelt hat. Die ältesten Vertreter, die ältesten Arten der Gattung Homo sind Homo rudolfensis und Homo habilis. Homo rudolfensis wird auf vor etwa 2 Millionen Jahre datiert, wurde gefunden im heutigen Kenia. In Ostafrika wurde eine weitere Art gefunden, die gerade schon genannte Homo habilis. Merkmale dieser beiden Arten habe ich gerade schon genannt, wodurch die sich von Australopithecus abgrenzen. Ne? Kleine Kiefer und Zähne, ein größeres Gehirn, wesentlich größere Körper. Kurze Zeit später, kurz nach Homo rudolfensis und Homo habilis, hat sich bereits eine weitere Art innerhalb dieser Gattung Homo entwickelt, die jetzt erstmals Afrika verlassen hat. Das ist die Art, kennst du die?
Was die erstmals Afrika verlassen hat? Nee, komme ich gerade nicht drauf. Was?
Homo erectus.
Ja, okay, hätte ich drauf kommen können. Habilis und erectus kennt man dann. Das ist auch wieder, Taxonomie ist was Schönes, ne? Habilis bedeutet praktisch, also der praktische Mensch, und Erectus ist halt der Aufrechte. Das ist beides, sind beides Merkmale, die halt intim zum Menschen dazugehören, ne?
Richtig. Homo erectus war der erste Mensch, der sich nach Asien und Europa ausgebreitet hat. Und Homo erectus war auch die erste Homo-Art, die das Feuer benutzte und die aktiv jagen konnte.
Die waren das mit dem Feuer.
Die waren das. Abgegrenzt wird Homo erectus von Homo rudolfensis und Homo habilis vor allem aufgrund abweichender Körperproportionen und abweichender Körpergrößen. Als Vorfahre von Homo erectus gilt Homo rudolfensis, während Homo habilis und Homo erectus vermutlich eine ganze Weile lang nebeneinander gelebt haben. Was mit Homo habilis passiert ist, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist er ausgestorben. Also man weiß nicht so genau, wozu er sich noch entwickelt hat. Vielleicht findet man da was. Jedenfalls, ja, Homo erectus, der Vorfahr von Homo erectus ist Homo rudolfensis. Das gilt wohl als einigermaßen sicher.
Okay.
Zwischen diesen beiden, Homo erectus und Homo rudolfensis, steht noch Homo ergaster. Diese Zuteilungen sind allerdings schwierig und zum Teil ziemlich stark umstritten, weshalb ich hier nur die wirklich wichtigsten Arten bespreche, die, die auch wirklich, naja, sehr relevant sind. Ne? Homo ergaster ist halt nur so ein eine Zwischenart sozusagen. Gut, also Homo erectus besiedelt jetzt Europa und Asien. Eine Population bleibt jedoch in Afrika zurück, zu der kommen wir nochmal. Aus der Population in Europa hat sich jetzt vor etwa 800.000 Jahren.
Wow, wir sind unter 1 Million gekommen.
Richtig. Vor etwa 800.000 Jahren hat sich aus Homo erectus eine Art entwickelt, bei der vor allem das Gehirn vergrößert war. Und diese Menschenart wurde im Jahr 1856 das erste Mal entdeckt, und zwar in der Nähe von Düsseldorf im sogenannten Neandertal.
Neandertal, ja, die kennen wir alle.
Die kennen wir alle. Nach dieser Fundstelle ist der Neandertaler Homo neandertalensis benannt. Homo neandertalensis besiedelte fast ganz Europa bis hin nach West- und Zentralasien. Insgesamt war Homo neandertalensis deutlich kräftiger gebaut als moderne Menschen, vermutlich daher auch das etwas größere Gehirn als moderne Menschen. Der Schädel war länglicher, flacher, die Nase war groß und breit, und viele Merkmale sind aber mit dem modernen Menschen gemeinsam. Die Neandertaler, die lebten zum Teil während einer Eiszeit, und deswegen war es von Vorteil, dass sie mit Feuer umgehen konnten. Vermutlich bauten sie schon erste Behausungen und lebten in Höhlen und Grotten. Sie ernährten sich wahrscheinlich von Pflanzen, Früchten, aber auch von Fleisch, welches sie durch Jagd erlangt haben. Ebenso stellten sie aus Stein und Holz Werkzeuge her, zum Beispiel Äxte und Faustkeile sind überliefert, Werkzeuge zur Feuererzeugung. Für die Herstellung von Waffen wurde Holz zum Beispiel verarbeitet, aus dem dann beispielsweise Speere hergestellt wurden, die teilweise Steinspitzen hatten. Also wir sind hier schon bei einer ganz relativ guten Kultur.
Ja, so die klassische Vorstellung eines Steinzeitmenschen. Die kommt dem Neandertaler schon relativ nah.
Richtig. Möglicherweise haben die Neandertaler schon miteinander gesprochen. Ein einziges Zungenbein wurde gefunden, und dieses Zungenbein sieht dem Zungenbein des modernen Menschen so ähnlich, dass man eigentlich sagen kann, das ist identisch. Anatomisch wäre es also möglich gewesen, dass die miteinander sprechen. Wir haben in Folge 5, wo es ums World Wide Web und um Kommunikation im Allgemeinen geht, schon mal über Kommunikation gesprochen, und da habe ich das Gen FOX2 benannt, welches zur Sprachentwicklung beitrug und in Neandertalern ebenfalls vorhanden ist. Also möglicherweise konnten die miteinander reden.
Es wäre auch jetzt schon sehr logisch, das anzunehmen, allein dadurch, dass die ja auch in Gruppen zusammengelebt haben und da irgendeine Form der Kommunikation ja stattgefunden haben muss. Also
ja,
ob das jetzt Laute waren oder ob man das dann schon Sprache nennen kann, das ist natürlich eine andere Frage, aber irgendwie müssen die kommuniziert haben.
Richtig, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Neandertaler sind vermutlich auch die erste Menschenart, die Kleidung angefertigt hat. Und das mussten sie auch, denn man kann ausrechnen, dass ein 80 Kilogramm schwerer Neandertaler während der damaligen Kälteperioden 50 Kilogramm Unterhautfettgewebe benötigt hätte, um nicht zu erfrieren, zumindest wenn er unbekleidet der Kälte ausgesetzt ist. Das Leben als Jäger ist mit einem solchen Körperbau naja, nicht unbedingt vereinbar.
Ja, wird schwierig.
Die, viel Wissen über die Neandertaler haben wir, weil die ihre Toten bestattet haben und somit viele gut erhaltene Skelette bekannt sind. Wir haben ungefähr 300 richtig, richtig gut erhaltene Skelette der Neandertaler. Mhm. Und das zeigt, dass die schon eine sehr, sehr ausgeprägte Kultur hatten. Trotzdem sind diese Menschen vor etwa 40.000 Jahren ausgestorben. Die Gründe dafür sind unbekannt. Es gibt verschiedene Hypothesen. Ich habe in den Shownotes eine aktuelle Übersichtsarbeit dazu verlinkt. Eine Hypothese sind Veränderungen der Umwelt, möglicherweise Veränderungen des Klimas. Das kann nämlich passieren, dass Menschen aussterben, wenn sich das Klima verändert. Möglicherweise waren die Populationen der Neandertaler einfach zu klein. Besonders kleine Teilpopulationen führen oft zu Inzucht und das ist nicht gut. Möglich wäre aber auch der Wettbewerb um Ressourcen mit einer anderen Menschengruppe, um die es jetzt zum Schluss gehen soll. Und diese Menschengruppe, Clara, die kannst du mir mit Sicherheit benennen.
Die heißt jetzt Homo sapiens.
Ganz genau. Homo sapiens. Homo sapiens entstand aus der Homo erectus Population, die in Afrika verblieben war.
Wir sind Nachzügler.
Sozusagen. Allerdings ist Homo sapiens ein kleines bisschen später entstanden als Homo neanderthalensis vor etwa 300.000 bis 200.000 Jahren, wird geschätzt. Die ältesten Fossilien stammen aus Äthiopien, Tansania und Südafrika. Und bis vor 70.000 bis 60.000 Jahren entwickelte sich der moderne Mensch in Afrika, begann Afrika zu besiedeln und begann dann, sich über die gesamte Welt auszubreiten. Das hängt vermutlich mit einer deutlichen Weiterentwicklung von technischen und kulturellen Fähigkeiten zusammen, die wiederum zu einem starken Wachstum der Bevölkerung führten. Und wenn die Bevölkerung stark wächst, dann, wären Ressourcen knapp. Und wenn Ressourcen knapp werden, dann kann man zum Beispiel expandieren und neue Lebensräume erschließen. Wie diese Ausbreitungen stattgefunden haben, das wissen wir aus Analysen ganz bestimmter Merkmale der jeweiligen Populationen, die es heute gibt. Wir könnten zum Beispiel Blutgruppenzusammensetzungen untersuchen oder Veränderungen mitochondrialer DNA oder Veränderungen im Y-Chromosom. Und aus diesen Veränderungen, wenn man die zwischen den heute lebenden Populationen vergleicht, können wir Stammbäume erstellen, in denen diese Populationen miteinander verglichen werden und die Aufschluss darüber geben, welche Population von Menschen wann und aus welcher anderen Population entstanden ist. So können wir sozusagen diese Ausbreitung des Menschen aus Afrika heraus rekonstruieren. Zunächst hat sich der moderne Mensch, Homo sapiens, in den Nahen Osten ausgebreitet und über Südasien nach Australien. Das war vor etwa 50.000 bis 60.000 Jahren. Ausbreitung bedeutet hier nicht gezielte Wanderung. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen gesagt hat, hey, wir gehen jetzt mal irgendwie nach Australien. So war es nicht. Für eine solche Ausbreitung reicht es schon, wenn jede Generation ihr Siedlungsgebiet einfach um ein paar Kilometer erweitert. Also irgendwie die Nachkommen sagen, ich habe keine Lust auf meine Eltern, ich ziehe jetzt irgendwie in eine Höhle, die 10 Kilometer weiter drüben ist. Solche Ausbreitungen reichen schon, um Stück für Stück die ganze Welt zu besiedeln. Die Ausbreitung nach Australien, die erfolgte wahrscheinlich während einer Eiszeit, in der die Verbindung zur Insel, die ja Australien ist, trockengelegt wurde. In einer zweiten Siedlungswelle wurden vor etwa 40.000 Jahren Asien besiedelt. Zur etwa gleichen Zeit wurde aus dem Nahen Osten heraus und aus Zentralasien heraus Europa besiedelt. Anhand der gerade schon erwähnten genetischen Marker, zum Beispiel Y-Chromosom oder mitochondrielle DNA, kann man berechnen, dass nahezu alle heutigen Europäer von einer Homo sapiens-Population abstammen, die aus Zentralasien kommt. In Europa lebten die Neandertaler zu dieser Zeit und die europäischen Vertreter von Homo sapiens, die sogenannten Cro-Magnon-Menschen, für etwa 4.000 Jahre zusammen. Das kann man mit der in Folge 12, glaube ich, in der es um Tschernobyl ging. Da haben wir die C14-Methode so ganz kurz erwähnt. Und mit dieser C14-Methode kann man relativ gut ausrechnen, wie lange Homo sapiens und Homo neanderthalensis miteinander, nebeneinander gelebt haben. Dieser Zeitraum fällt dann auch mit dem Aussterben der Neandertaler zusammen.
Interessant.
Richtig. Im heutigen Genom von Homo sapiens lässt sich auch Neandertaler-DNA nachweisen. Also offenbar konnten diese beiden Menschengruppen Nachkommen miteinander zeugen und haben dieses auch getan. Die Besiedlung Amerikas erfolgte vermutlich vor etwa 15.000 Jahren über den Landweg über die Beringstraße, die bis dahin von Eis blockiert war, und wahrscheinlich von Sibirien aus. Mhm. Auf der anderen Seite in Sibirien, auf der Halbinsel Kamtschatka, finden sich Homo sapiens Fossilien, die so 20.000 bis 30.000 Jahre alt sind. Das würde zeitlich also passen. Mhm. Anhand der genetischen Marker auf beiden Seiten kann auch diese Wanderung von Sibirien nach Amerika bestätigt werden. Von dort aus wurde dann zunächst Nordamerika und später Südamerika besiedelt. Und im Falle von Amerika reicht die genetische Datenlage sogar aus, um zu bestimmen, dass die Größe der Ursprungspopulation auf etwa 20 bis 30 Individuen geschätzt werden kann. 20 bis 30 Individuen haben ausgereicht, um ganz Amerika zu besiedeln.
Wow.
Ziemlich cool.
Das ist tatsächlich ziemlich cool. Nicht schlecht.
Die letzten beiden Besiedlungen durch Homo sapiens, die sind gar nicht so lange her. Eigentlich die letzten drei Besiedlungen durch Homo sapiens vor etwa 4.000 bis 3.500 Jahren. Wir kommen jetzt also wirklich sehr nah an heute ran.
Wow, ja, das ist wirklich nah.
Wurde begonnen, die Pazifikinseln zu besiedeln, beispielsweise Mikronesien und Polynesien. 1200 nach Christus, also vor 800 Jahren, wurde Neuseeland besiedelt. Ha. Und 1899 fand die erste Überwinterung auf dem antarktischen Festland statt. Und damit sind mittlerweile, seit gar nicht allzu langer Zeit, mehr oder weniger alle Gebiete der Erde von Homo sapiens besiedelt.
Jo, da sind wir ordentlich weit gekommen mit nur ganz wenigen. Und alles hat damit angefangen, dass die Kinder keinen Bock mehr hatten, unterm Dach ihrer Eltern zu leben, wenn man es so will.
Sozusagen. Okay, also wir haben uns relativ detailliert angeschaut, wie der Mensch entstanden ist, welche Prinzipien dem Ganzen zugrunde liegen und wie er sich ausgebreitet hat. Ist die Entwicklung des Menschen damit abgeschlossen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also
wahrscheinlich nicht, ja. Keine so schlechte Frage. Es gibt durchaus Punkte, die darauf hinweisen könnten, dass der Mensch seine eigene Evolution mehr oder weniger abgeschlossen hat. Beispiele dafür. Umwelteinflüsse, die Selektionsdruck auslösen könnten, die werden durch Kultur und Wissenschaft kompensiert.
Okay.
Wenn was kaputt ist, dann wird das repariert. Das gilt nicht nur für technische Geräte, das gilt auch für
Menschen.
Für Menschen. Wenn eine Niere kaputt geht, dann kann man eine neue einsetzen. Wenn ein Gefäß kaputt geht, dann wird ein künstliches eingesetzt. Wenn ein Bein fehlt, dann kann man ein künstliches ranbauen. Krankheiten können behandelt und geheilt werden. Wir haben Kleidung, Möglichkeiten zur Nahrungsproduktion und zur Unterdrückung vieler anderer Arten, die auf unserem Planeten wohnen. Konkurrenz besteht eigentlich nur von uns selbst.
Mhm.
Das heißt jetzt aber nicht, dass Evolution aufhört.
Nee.
Diese Veränderungen, die zur Evolution führen, die sind zufällig und wir können nicht wirklich irgendwas dagegen tun. Was sich allerdings verändert, ist der Selektionsdruck. Der ist jetzt nicht mehr von der Biologie allein abhängig, sondern auch sehr stark abhängig von Kultur und Technologie. Ein Beispiel dafür, eigentlich das klassische Beispiel dafür schlechthin, die Biologie des Menschen sieht eigentlich vor, dass ausschließlich Säuglinge mit Laktose, also mit Milchzucker, klarkommen. Der Grund dafür, dass wir überhaupt damit klarkommen, ist die Aktivität eines Enzyms, das nennt man Laktase, das spaltet Milchzucker und dieses Laktase-Enzym, dessen Aktivität nimmt im Erwachsenenalter normalerweise ab. So sagt es die Biologie des Menschen. Besonders in Kulturen, die intensiv Milchwirtschaft betrieben haben und betreiben, hat sich aber eine Mutation im menschlichen Genom durchgesetzt, die dafür sorgt, dass auch im Erwachsenenalter genug Laktase produziert wird. Diese Mutation ist vor 7500 bis 7000 Jahren aufgetreten und hat letztendlich dem Selektionsdruck, der durch die Milchwirtschaft entstanden ist, also durch die Kultur, nachgegeben. Heute sind etwa 15% aller Nordeuropäer laktoseintolerant, haben also diese Mutation nicht. Aber bis zu 90% der Afrikaner und Ostasiaten sind laktoseintolerant. Das heißt, Evolution findet nach wie vor statt. Man sieht auch an der eingangs erwähnten Studie, dass das so ist.
Mhm.
Welchen Vorteil jetzt allerdings diese zusätzliche Arterie im Unterarm hat, das konnten die Forscher der Studie auch nicht sagen. Eigentlich ganz im Gegenteil, diese Arterie, die korreliert mit dem Auftreten von Karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom entsteht ja, wenn im Karpaltunnel, im Handgelenk, kein Platz mehr ist und die Nervenfasern dort eingedrückt werden. Und natürlich ist es wahrscheinlicher, wenn da eine zusätzliche Arterie drin ist. Daher scheint diese zusätzliche Arterie sogar eher von Nachteil zu sein.
Ja.
Aber wenn sie sich in der Population durchsetzt, dann scheint es ja irgendeinen Vorteil zu geben, den wir halt einfach nur noch nicht kennen.
Entweder das oder es funktioniert ja irgendwie auch ein bisschen andersrum, oder? Weil du hast ja dadurch, dass viele Selektionsdrücke nicht mehr existieren, dadurch, dass du halt medizinische Behandlung und so weiter hast, sind Sachen, die sonst negativ wären, ja auch nicht mehr so negativ und können sich halt ausbreiten, weil sie keinen Nachteil mehr mit sich bringen. Und das ist ja vielleicht auch schon so eine Art von umgekehrten Selektionsdruck, wenn man so will.
Richtig. Ja. Was es zumindest aber zeigt, ist, dass der Mensch nach wie vor der Evolution ausgesetzt ist und sich nicht davor schützen und erwehren kann. Was natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, die wir eingangs schon gestellt haben, wohin werden wir Menschen evolvieren? Was wird mit uns passieren? Kurze Antwort, keine Ahnung.
Ja.
Tut mir leid. Es ist schwer vorherzusagen.
Es ist kompliziert.
Thomas Mayland, Associate Professor für Bioinformatik an der Aarhus University in Dänemark, hat dazu in einem BBC Earth Artikel, der natürlich verlinkt ist, gesagt, dass es keine biologische Frage ist, sondern eine technische.
Mhm.
Und er sagt, so wie wir Hunde nach bestimmten Merkmalen züchten, werden wir auch Menschen nach bestimmten Merkmalen sozusagen designen können, in Anführungsstrichen. Ne? Man erinnert sich an die ethischen Debatten über Designer-Babys, die ja theoretisch möglich sind. Im gleichen Artikel sagt ein Dr. Jason Hodgson beispielsweise, dass Hautfarben im globalen Spektrum eher dunkler wären. Das heißt, ein Durchschnittsmensch, in Anführungsstrichen, in ein paar Generationen tendenziell eine eher dunklere Hautfarbe hat. Grundsätzlich kann man das aber nicht vorhersagen. Niemand kann das vorhersagen. Wenn wir erfolgreich den Mars kolonisieren sollten, dann werden wir völlig anders aussehen in ein paar Generationen. Dort haben wir eine geringere Gravitation beispielsweise, als wenn wir mit der derzeitigen Klimakatastrophe auf der Erde klarkommen müssen. Auch dann sehen wir in ein paar Generationen völlig anders aus. Ne? Sollte eine Eiszeit hereinbrechen, dann sind Menschen möglicherweise im Mittel wieder ein bisschen dicker. Und vielleicht wächst ein Fell. Wir wissen es einfach nicht. Wir können es nicht sagen. So oder so, auf unserer Welt leben zum Zeitpunkt unserer Aufnahme fast 7,9 Milliarden Individuen der Art Homo sapiens. 140 Millionen Menschen werden derzeit jährlich geboren, 60 Millionen sterben, das heißt, wir werden mehr. Unsere Populationen verändern sich ständig. Wo es hingeht, keine Ahnung. Wo wir herkommen, haben wir zumindest aber in dieser Folge ein bisschen näher beleuchtet. Und die Folge möchte ich gern Evolution des Menschen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, nennen.
Sehr, sehr, sehr schön, ja. Das ist eine gute Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und die kann man wahrscheinlich nicht oft genug diskutieren und man kann nicht aufhören, darüber zu spekulieren, wo es denn hingehen soll für uns. Ich finde es aber wirklich immer wieder wichtig, sich nochmal anzuschauen, wo man herkommt und wo man halt sich im Gesamtgefüge der Natur und der Organismen, die es so gibt, um uns herum einzuordnen hat. Und auch das eben.
Wo kommen wir her und wo stehen wir?
Ja, genau, wo stehen wir? Wo stehen wir im Vergleich zu den anderen Organismen? Und das ist schon wichtig. Und ich finde, wenn man sich allein mal die Taxonomie anschaut, dann wird man immer ganz gut auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, indem man sich einfach nur als kleinen, winzigen Ast in so einem riesengroßen Baum an verschiedenen Organismen wiederfindet, der halt, naja, auch nur einer von vielen ist irgendwie. Also klar, wir sind ganz speziell, weil wir es geschafft haben, wie keine andere Art, den Planeten zu besiedeln, aber trotzdem sind wir halt nur einer von vielen und können genauso wie jede andere Art irgendwann einfach weg sein, aussterben und dann ist vielleicht die Stunde der Ameisen gekommen oder die Stunde der Delfine, Affen, Mäuse, was auch immer.
Absolut. Wir haben in dieser Folge bereits viele Menschenarten kennengelernt, die deutlich länger als Homo sapiens gelebt haben und trotzdem ausgestorben sind. Also vielleicht nennen wir die Folge nicht, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, sondern wo kommen wir her, wo gehören wir hin?
Ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz gut. Ja.
Eigentlich ein cooler Titel, ne? Evolution des Menschen, wo kommen wir her, wo gehören wir hin?
Ja, genau, weil darum geht's ja
auch. So machen wir das.
Sehr schön. Ich finde es auch an Evolution an sich ist ja auch ein Thema, was, wie du schon sagst, findest du sehr spannend, finde ich auch sehr spannend, ist auch sehr spannend und es ist immer wieder für mich erstaunlich, wie schnell man dann doch wieder bei Evolutionsdingen anschaut. Mir passiert das gerade im Moment lustigerweise mit meiner eigenen Forschung. Eigentlich gucke ich mir ja Blutstammzellen an. Und jetzt sind wir aber so ein bisschen auf die Schiene geraten, dass wir uns speziell Blutblättchen angucken. Und was daran speziell ist, und es stellt sich heraus, dass ein wesentlicher Schritt der Säugetierentwicklung auch mit der Entwicklung von Blättchen zu tun hat. Und schon sind wir wieder bei der Evolution von dem Thema aus, wo ich nie vermutet hätte, dass es mal was mit Evolution zu tun haben wird. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann noch eine Folge drüber. Das ist eigentlich relativ spannend. Aber es hilft einem halt in jedem Fall, diese Dinge, die immer wieder passieren und auch heute noch nah relevant sind, zu verstehen. Und deshalb vielen Dank für diese Folge. Und auch vielen Dank nochmal an Luca, nicht unseren letzten gemeinsamen Vorfahren, sondern Luca, den Themengeber der Folge. Das war durchaus eine gute Idee.
Sehr schön. Vielleicht zu deinen Ausführungen gerade noch das schöne Zitat, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution."
Ach ja, herrlich. Und so ist es ja tatsächlich.
Stammt aus einem Essay von Theodosius Dobzhansky, ein Evolutionsbiologe.
Schönes Zitat, ja. Okay, gut.
Gut.
Hast du noch was zur Evolution beizutragen, Erik?
Ich bin mir sicher, es werden noch viele, viele Folgen kommen, die mit Evolution zu tun haben, weil das einfach ein sauschönes Thema ist.
Ja.
Aber ich glaube,
für heute.
Ich glaube, für heute reicht es erstmal und vielleicht können wir noch die Hausmeisterei hinterher.
Ja, genau. Wenn ihr nämlich zu Evolution dieses kleinen Podcasts hier beitragen wollt, dann könnt ihr das tun, Überleitung, dann könnt ihr das tun, indem ihr euch mit uns in Verbindung setzt über zum Beispiel eine E-Mail. Unsere E-Mail lautet info@biophon-podcast.de. Ihr könnt uns jederzeit Nachrichten schreiben, Feedback zu den Folgen geben. Ihr könnt uns auch, wie Luca das zum Beispiel getan hat, Themenvorschläge schicken. Wir sind auch zu finden auf Instagram unter biophon.podcast und wir haben auch erstaunlicherweise immer noch einen Twitter-Account. Da sind wir auch unter biophon.podcast zu finden. Wir freuen uns jederzeit über Nachrichten, über alle Dinge, die ihr uns mitteilen wollt. Also von daher beteiligt euch jederzeit gerne.
Bitte tut das.
Ja.
Und was ihr wahrscheinlich auch mittlerweile schon kennt, ist, dass am Ende irgendwie immer so ganz subtil. Ich weiß nicht, Clara, hörst du das?
Ja, ich höre was. Es ist nicht die voranschreitende Evolution der Menschheit, sondern es ist, wir sind fertig für heute.
Nicht Gott. Ja.
Ach Mensch ist das Stichwort. Ich glaube, es ist einfach unser Jingle, der langsam im Hintergrund laut wird und uns aus dieser Folge ausleitet. Und der uns sagen will, ja, gehabt euch wohl, macht es gut. Bis zur nächsten Folge Biophon. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Fällt gerade ein, umso länger wir über den Jingle reden, umso später setzt er tatsächlich ein.
Haha, okay.
Gut, mal gucken, wann er dann tatsächlich ein. Okay.
Ciao, jetzt machen wir es kurz.
Zwei Wochen.
Tschüss.
Tschüss.